Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literadio. Zu Gast heute bei mir ist Tanja Maljatschuk und wir sprechen über ihren Band, über ihre Rede »Hier ist immer Gewalt, hier ist immer Kampf«, Klagenfurter Rede zur Literatur 2023, der in der Edition Mehrauge erschienen ist. Herzlich willkommen, liebe Tanja Maljatschuk.
Guten Tag, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass mich noch irgendwer überhaupt zuhören möchte.
Es ist auch was ganz Besonderes, dass Sie Zeit gefunden haben für uns. Heute am 22. Februar, wenige Tage vom dass sich der Kriegsausbruch, der Angriff Russland auf die Ukraine zum zweiten Mal jährt.
Ja, sehr viele Termine und immer noch für euch viele Gespräche mit meinen Freunden, Freundinnen und österreichischen oder deutschen. Und deshalb habe ich mich so jetzt begrüßt bei Ihnen, weil ich merke, dass meine Freundschaftskreis distanziert sich von mir, weil meine Gespräche so düster und pessimistisch immer sind und immer von Tod, Genozid und keinem Zukunftszustand handeln. Und manche Menschen halten das nicht mehr aus. Ich habe leider aber nur diese Realität, mit der ich arbeiten muss. Daher vielen Dank für die Einladung. Ich versuche sowieso immer eher mit Humor vorkommen, aber mein Humor wird auch schwärzer und schwärzer.
Das Buch Die Rede, hier ist immer Gewalt, hier ist immer Kampf, ist sehr ergreifend und berührend. Es geht darin eben um Ihren Roman, den Sie nicht mehr schreiben können. Seit Kriegsausbruch schreiben Sie nicht mehr. Es ist aber, Sie schreiben Essays und sind bei Interviews und sie setzen im Roman aber ein Denkmal in dieser Rede, dass er nicht verloren gegangen ist, sondern eben vorhanden ist und auch, dass sie die Fährten legen. Sie erzählen die Geschichte, wie sie die Recherche. Möchten Sie etwas zu dem Roman, nicht geschriebenen Roman, sagen?
Ja, Sie haben das richtig erkannt. Das ist tatsächlich ein Denkmal eines ungeschriebenen Romans. Ich habe mehrere Jahre daran gearbeitet und plante für 2022 noch eine letzte große Recherchereise zu einem Archiv in Deutschland und plante schon. Es ist schon vieles begonnen worden und irgendwo im Januar, als ich noch im Dokumentationszentrum in Wien saß und noch diese alte Dokumente zu Holocaust in Galizien, woher ich stamme, durchblätterte, habe ich den Verdacht bekommen plötzlich, dass die Realität mich einhört und dass von diesem Roman nichts wird, weil, wie ich auch in diesem Text geschrieben habe, wo die Literatur und Realität sich treffen, gewinnt immer die Realität und die Literatur verliert. Es kommen Zeiten, wo es nicht mehr um die Romane geht, sondern um existenziellen Dingen. Und der Roman sollte heißen, ich habe mir sogar einen Titel ausgedacht schon und wie alle Figuren da drinnen heißen. Und sollte wie immer ein bisschen traurig, ein bisschen lustig sein, aber vielmehr traurig. Und heißen Schnee in meinem Kopf. Ich habe festgestellt mit 40, dass ich in Schnee praktisch verliebt bin. Und ich fragte mich auch, wieso das so ist, wo ich mich so, wenn die Erde total weiß ist, dann ist das wie ein Beruhigungsmittel. Und alles geht irgendwie vergessen oder zumindest für diese Zeit nicht mehr da. Und die Welt plötzlich sieht so schön, so sauber, so festlich. So, als hätte hier kein Genozid hier stattgefunden. Aber was mich tatsächlich für diesen Roman motiviert hat, an dem Roman zu arbeiten, erstens, das ist natürlich, dass die Holocaust-Geschichte in der Westukraine, woher ich komme, wo es sehr, sehr schlimm stattfand und für 500.000 Jüdinnen und Juden umgebracht worden sind, wenig in der Literatur vorkam. Und in der Ukraine haben diese Erinnerungsrecherchen und Bearbeitungen nur angefangen. Es gab schon einige Romane, aber trotzdem sehr wenige und über die Westukraine schon gar nicht. Und ich habe auch bemerkt, dass auch wenige Historiker sich mit diesem Thema beschäftigt haben, weil um dieses Thema zu bearbeiten, braucht man sehr viele Sprachen zu können. Da die Dokumente sind auf Deutsch, auf Russisch, auf Ukrainisch und auf Polnisch. All diese Sprachen muss man können, um nahe zu kommen zu diesen. Also es gibt ja keine Zeugnisse mehr, keine lebendige Zeuge mehr. Und das Dorf, woher ich komme, wurde zu 2/3 jüdisch. Und das habe ich eben erst im Erwachsenenalter erfahren. Das war für mich auch ein emotionalen, sehr starken Anstoß, wieso ich diesen Roman schreiben wollte.
Sie schreiben auch drinnen, dass Sie das die Zeugen, also der eine hat überlebt von 1000 Juden, die verbrannt wurden.
Es waren ungefähr 3.300 in diesem Dorf und 1.000, so sagt dieser Zeuge, ungefähr 1.000 wurden verbrannt an einem Tag im April 1942. Und ich habe mir auch dieses Feuer dann versucht vorzustellen, wo 1.000 Menschen verbrennen.
Und eben 8 Stunden lang soll es gebrannt haben.
Genau.
Aber das Dokument, also die Zeugenaussage, haben Sie in Wien gefunden?
Genau, im Dokumentationszentrum, ja. Das war eine Kopie, aber wo es ging um einen Prozess an die Schutzpolizei aus Wien, die in Kolomeia, das ist nicht weit von diesem Dorf, worüber ich schreiben wollte. Sie haben dort Dienst geleistet, Ende 41 bis 44, glaube ich, oder ungefähr. Und sie waren verantwortlich für diesen Brand und für Holocaust in diesem Umkreis. Es war also Gestapo auf einer Seite und dann Schutzpolizei aus Wien. Das war auch für mich eine schwierige Seite, also eine schwierige Tatsache, dass es von dort gekommen sind, wo ich jetzt wohne und wo ich schon wie zu Hause mich fühle. Das ist meine zweite Heimat geworden, diese wunderbare Stadt. Und also auch diesen Aspekt wollte ich irgendwie bearbeiten, denn ich gefunden habe auch die Namen von diesen Schutzpolizisten, ihre Adressen auch. Und ich war bei einer Adresse in Wien und ich war ganz besessen von dieser Idee und ich dachte mir, warum mache ich das? Was, auch wenn irgendwelche Nachwuchs hier, irgendwelche Enkelkinder hier leben, was werde ich ihnen sagen? Was? Warum mache ich das? Es war wirklich wie eine Verrückte. Ich war wie verrückt. Und dann, Gott sei Dank, war keine mehr da in diesem Haus. Und auch den Namen habe ich an den Postkasten gefunden.
Und auch teilweise schreiben Sie auch, dass die die Gräber schon aufgelassen werden.
Genau.
Oder kurz davor sind, weiß ich nicht
mehr. So ist es, ja. Also, und unter all diesen Verhörberichten habe ich zufällig eben dieses Zeugnis gefunden von einem Überlebenden aus meinem Dorf. Und da gibt es sehr wenige Zeugnisse. Jetzt verstehe ich wieso, weil alle umgebracht worden sind. Und nur einer, eben dieser Wojtuna, hat überlebt und er hat das in 2 Seiten kurz beschrieben, wie es, was mit diesem Dorf passiert ist. Und als ich das gefunden habe, war ich in einem sehr seltsamen Zustand. Ich habe dann gleich auch meine Eltern angerufen und ich habe geweint und geschrien, dass ich jetzt weiß, was passierte mit diesem Dorf. Ja.
Das ist ja auch in der Rede, dass sie dann eben ihren Vater quasi zur Rede stellen und sagen, ich habe jetzt die Beweise, ich weiß, was geschehen ist. Mhm. Und ihr Vater drauf sagt, ich sei verrückt und soll ihn in Ruhe lassen. 150.000 russische Soldaten stünden an der Grenze der Ukraine. Das ist eben dieses
Treffen der Realität und der Literatur oder der Vergangenheit,
genau.
Wo die vergangenen Tragödien weniger wichtig werden, wenn eine neue droht.
Aber es ist trotzdem ganz wichtig, dass es eben
Das ist quasi ein Dokument der Zeit.
Und eben dass da nicht geschriebene Roman, und es geht ja auch in ihrer Rede, also sprechen sie ja auch über die ihre Zweifel an der Sprache und an der Literatur, und dass vielleicht eine Aufgabe der Literatur sein kann, eben denen Stimme zu geben, die keine Stimme haben, und eben auch auf das hinzuweisen, was nicht geschrieben werden kann. Also es ist ja auch ganz wichtig, dass es da ist, auch wenn es nicht geschrieben ist.
Ja, Sie haben das sehr schön interpretiert. Ich bin keine solche, die gute Interpretationen vorschlägt, also anbietet. Das ist für mich immer schwer, über das, was ich geschrieben habe, zu weiter irgendwie nachzudenken. Es war eigentlich eine schwierige Umstände, dass ich diesen Text, also in der Zeit, als ich diesen Text schrieb, die sind ja sowieso seit 2 Jahren sehr schwer jeden Tag, aber hier war es noch beim Halten dieser Rede. Am Tag davor habe ich erfahren, dass meine Kollegin Viktoria Malina durch eine russische Rakete verwundet worden ist in Kramatorsk. Sie war im Krankenhaus und es gab noch eine Hoffnung, dass sie überlebt. Und dann komme ich eben in Klagenfurt an und da ist so eine festliche Stimmung und die junge Autoren, junge und nicht so junge, aber kommen, um zu wettlesen und die Juroren und so eine stimmende, also feste Literatur. Und für mich war nur Viktoria Malina vor Augen. Aber irgendwann dachte ich mir, dass es wichtig ist, dass ich doch das, was ich vorbereitet habe, vorlese, weil das nichts bringt, wenn ich jetzt einfach irgendwo im Zimmer liege und weine. Und dass selbst Viktoria würde sagen, Tanja, du solltest jetzt gehen auf die Bühne und sagen, was du zu sagen hast. Das habe ich gemacht und am nächsten Tag, glaube ich, war das schon klar, dass sie tot ist. Ja. Danach habe ich getraut, aber ich bin froh, dass ich noch die Kraft gefunden habe, das zu tun. Es war eine relativ große Aufmerksamkeit und es ist nämlich wichtig, also Leute wie wir uns zuzuhören, auch wenn das sehr schwierig ist. Allein aus dem Grund uns aussprechen lassen. Das ist auch wichtig, dass wir irgendwelche Ohren bekommen, dass wir irgendwo unser Leid jemandem mitteilen, ja. Ich verstehe aber seit mindestens 1,5 Jahren, dass das wenig bringt, wenn man mit Emotionen vorkommt. Man muss eben immer Emotionen irgendwie alleine verarbeiten, irgendwo keiner mich sieht, und vor Publikum rational bleiben, vernünftig bleiben, möglichst nah an die Realität. Und ich wurde so oft jetzt gefragt, ob ich hasse zum Beispiel. Also jetzt vor 2 Tagen hat mich eine tschechische Frau gefragt, ob ich alle Russen hasse oder nur einzelne. Und dann habe ich überlegt und dachte mir, ich hasse gar nicht. Natürlich gibt es einen Moment, wo ich sehr wütend bin und sehr viel leide. Und wie jetzt in den letzten Tagen diese Nachrichten über die schwer verwundeten Gefangenen, die dann gleich danach erschossen worden sind. Das ist ein weiteres Kriegsverbrechen. Aber hassen tue ich nicht. Wenn man existenziell bedroht ist, hilft das überhaupt nicht, den Angreifer zu hassen. Man muss sich wehren. Und um zu wehren, braucht man einen klaren Verstand, einen klaren Kopf. Und Hass macht nur ohnmächtig. Hass ist für mich immer auch verbunden mit einer Hilflosigkeit. Hass ist etwas für Opfer, für ewige Opfer, die diese Rolle nicht abgeben können. Wie ein Sklave, der seinen Herrn hasst und gar nichts tut, um sich zu befreien. Es ist schon wichtig, wenn man schon auf dem Weg der Befreiung ist, einer Emanzipation, dann Hass ist kein Hilfsboot.
Wir
sind sehr weit von der Literatur wieder weg, sehen Sie. Es ist schwer, mit mir über die Literatur zu sprechen.
Nein, das ist ganz wichtig auch. Wir haben auch schon für Literradio gesprochen über den Interviewband Wie der Krieg uns verändert. Und da ist auch wenig Hass zu spüren, sondern es sind 12 Interviews. Es wird dokumentiert, es wird darüber berichtet. Und auch wenn man mit Ukrainern spricht, es gibt ja auch ganz viele Kulturveranstaltungen trotz allem. in der Ukraine und auch Übersetzung ist ganz wichtig.
Diese Szene blüht in der Ukraine. Also da, so wie ich sehe, allein aus den Fotos, die danach kommen, nach irgendwelchen Veranstaltungen, egal ob es um die Geschichte geht oder um ein Buch oder Gedichte vorlesen, da kommen hunderte Menschen zu diesen Veranstaltungen. Ich bin, also die Kultur blüht. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was in der Ukraine gleichzeitig alles passiert ist.
Also Sie haben auch den Kramer-Preis bekommen, den Theodor Kramer-Preis letztes Jahr. Und da haben Sie auch eine Rede gehalten. Und da sagen Sie auch, dass die jetzigen Gedichte eben von anderen geschrieben werden. Also dass vielleicht jetzt gerade eben die Unbekannten Theodor Kramers eben im Krieg die Gedichte schreiben und ihre Übersetzer vielleicht noch nicht geboren sind. Also es ist so, die Literatur wird geschrieben, aber es ist halt nicht so schnell wie jetzt Reportage, Essay oder Bericht.
Wenn ich mich richtig erinnere, war das ein bisschen anders, und zwar, dass es in der Welt jetzt so viele noch Gesellschaften gibt, wo solche wie Theodor Kramer Dichter gibt, die nicht die in extremer Unfreiheit leben und um ihre eigene Existenz fürchten, wo die Nachbarn selbst kommen und denunzieren sie. Und das ist eben ein bisschen nicht über die Ukraine jetzt. In der Ukraine hat man keine Angst vor den Nachbarn oder vor dem eigenen Strafsystem. Ich glaube, es ist viel mehr um Russland geht es jetzt, dass diese neue Theodor Kramers, die genau jetzt in Russland vielleicht sind oder in Iran, in irgendwelchen diktatorischen Formen der Gesellschaften, wo leider immer noch solche Autoren leiden müssen und um ihr Leben fürchten. Theodor Kramer ist für mich eben ein Dichter der Unfreiheit und dieses ständigen Fürchten, um ausschalten zu werden. Also, dass du ein Feind bist in einer Gesellschaft, wo du aufgewachsen bist, dass du plötzlich ein Fremder bist, ein Schuldiger. Und seine Texte 38 zum Beispiel, wo er noch in Wien lebte, und die sind die am stärksten natürlich, also meiner Meinung nach, wo er eben diese totale Atmosphäre der Unmenschlichkeit beschreibt und gleichzeitig seinen Alltag, seine Möbel, seine Kissen, die das Einzige geblieben sind, wo denen er noch vertrauen kann. Also Theodor Kramer, es ist auch also großartiger Dichter, leider ziemlich vergessen. Wobei, vor kurzem habe ich jetzt eine Veranstaltung im Haus für Poesie in Berlin hatte, wo, also man versucht immer wieder ihn irgendwie neu zu entdecken. Und ich hoffe, dass irgendwann wird das passieren. Ja.
Vergessene Autoren, Autorinnen sind Ihnen ja in vielerlei Hinsicht immer schon am Herzen gelegen. Ihr Roman, um wieder zur Literatur eben zurückzukommen, Blauwal der Erinnerung, handelt um vergessene ukrainische Autoren. Also Sie haben auch im November einen Vortrag gehalten, Wien als Brücke zwischen der Ukraine und dem Abgrund, zur Geschichte der ukrainischen politischen Emigration in Österreich von 1918 bis 1938, wo eben damals sehr viele im Exil gelebt haben, die eben fliehen mussten aus Russland. Und da gibt es eben auch viele vergessene Namen, weil sie dann eben nicht mehr zurück konnten.
Aus der Ukraine.
Aus der Ukraine. Und genau. Haben aber in Wien gelebt und konnten dann nicht mehr zurück. Da schreiben sie auch, dass die Rezeption nicht stattgefunden hat.
Also ja, sie sind nicht aus Russland, sondern aus der Ukraine geflohen. 1919 hat es angefangen, also als diese Hoffnung auf die Gründung der Ukrainischen Demokratischen Republik angefangen hat zu wackeln. Und die Bolschewiken, die haben zum wievielten Mal dann Kiew erobert. Das war ständig, also in diesen Jahren war, ich glaube, Kiew 12-mal angenommen von verschiedenen Mächten, von verschiedenen Soldaten. Also also 12-mal angenommen, und dann kam es eine große Emigrationswelle an erster Stelle nach Österreich, nach Wien, als noch Österreich-Ungarn sogar also begonnen hat, das noch als Österreich-Ungarn existierte, und dann bis 23, würde ich sagen, war am meisten, also fast die ganze Elite, politische und intellektuelle Elite der Ukraine, die haben sich in Wien aufgehalten. Viele sind geblieben, aber viel mehr sind dann weitergefahren, irgendwo nach Tschechien, wo es einfacher war, oder nach Lateinamerika, in die USA, wo es einfacher dann war zu leben. Sie sind dann praktisch alle zugrunde gegangen, in der totale Vergessenheit geraten. Diese Tatsache hat mir sehr weh getan. Das war auch ein Grund, wieso ich diesen Roman 2016 Blauwald der Erinnerung geschrieben habe, um ihnen auch sozusagen ein Denkmal zu errichten. Sehen Sie, ich bin irgendwie im Denkmalbau zuständig. Früher habe ich mich immer als Brückenbauarbeiten genannt und jetzt sehe ich, dass ich nichts anderes getan habe als irgendwelche Denkmäler für etwas, was nicht mehr belebend sein kann. Neulich ist dieser Roman Blauwald der Erinnerung in den USA erschienen, die in der Atlantic, die Literaturkritikerin hat darüber geschrieben, dass das keine Arbeit mit der Erinnerung, sondern das ist eine Exhumierung der Erinnerung. Und dieses Ausdruck ist mir so nah gegangen und ich habe viel daran gearbeitet, weil es etwas stimmt. Wenn man mit der Erinnerung arbeitet, man denkt, man spreit darüber und das kommt wieder zurück irgendwie. Aber das, was in der Ukraine passierte im 20. Jahrhundert, es war so viel getötet, ermordet ohne weitere Bestrafung. Und praktisch alle meine Lieblingsdichter zum Beispiel, es gibt keine Gräber von ihnen, nicht einmal. Sie sind nicht einmal in der Ukraine gestorben. Es gibt nur symbolische Gräber irgendwo in Kiew, von denen man gar nicht weiß. Es ist eben eine Arbeit wie in einem weißen Kittel mit einem Massengrab. Das ist, wenn man mit der Geschichte der Ukraine arbeiten möchte. Das ist die Aufgabe, das ist die Realität. Deshalb, das war, aber als ich das nur begonnen habe, diese Recherchen in Wien, das war ganz anders. Ich habe mir das als sehr lebendiges Leben vorgestellt. Sie haben das alles Mögliche hier gemacht in Wien. Es war eine große, sehr aktive Community. Sie haben sich immer im Café Zentral aufgehalten und auf Ukrainisch gesprochen.
Es gab ja auch mehrere Zeitschriften, ukrainischsprachige Zeitschriften, und sie haben einmal bei einer Veranstaltung gesagt, dass sie damals, wie sie recherchiert haben, hat ihnen der Bibliothekar nicht geglaubt, dass das tatsächlich auf Ukrainisch erschienen ist.
In Wien, ja.
Und jetzt ist ihnen gesagt worden.
Jetzt ist es ganz anders. Ich bestelle wieder diese Zeitenwolle, die fast bis 24 erschienen ist in Wien. Und dann haben sie mir das gegeben und haben gesagt, bitte seien Sie vorsichtig, weil jetzt ist sie so gefragt, diese Zeitschrift. Und wir haben Angst, dass es nicht aushält, diese Anfrage. Ja, das so sind jetzt. Und damals, als ich damit gearbeitet habe, keiner hat diese seit Jahren genommen und durchgeblättert und diese Zeitschriften. Na, vielleicht ändert sich tatsächlich die Lage da. Vielleicht wird das doch auch die Geschichte der ukrainischen Exil nimmt seinen Platz in der generellen Geschichte österreichischen Exils. Ja, das ist, wenn man über österreichisches Exil spricht, das ist immer nur über die Deutschen zum Beispiel, die dann in Zwischenkriegszeit geflüchtet sind nach Österreich, oder über die jüdische österreichische Autoren, die dann außerhalb Österreichs irgendwo Zuflucht gefunden haben. Und man spricht nicht über all diese ukrainische Elite, die hier war, als wäre es, das war eine parallele Welt. Ja, ich hoffe, dass diese Welt irgendwann wird in eine normale Welt aufgenommen. Als Teil der gemeinsamen Geschichte. Genau. Geschichte. Und das ist auch ein Teil österreichischer Geschichte.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Vielleicht noch kurz, im Buch Immer Gewalt, hier ist immer Kampf, gibt es auch Grafiken, die eben Gesichter von Ukrainern und Ukrainerinnen zeigen, die verletzt wurden im Krieg. Das ist auch eine Art, die Opfer zu zeigen, wer nicht sprechen, das nicht.
Oder es ist eine Darstellung unseres inneren Lebens. Das, was an diesen Gesichtern passiert ist, das ist nur ein Bruchteil davon, was mit uns allen schon innerlich passierte, wie versehrt wir aus diesem Krieg kommen und kommen werden.
Dann danke ich, es gibt noch viel zu sagen.
Aber vielleicht sagen Sie den Namen von dieser Frau. Ich habe vergessen, leider selbst schon, mein Gott. Valentina Pelech. Sie ist eine Grafikerin, die geflüchtet ist nach Südtirol. und lebt seitdem in Südtirol.
Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch über Hier ist immer Gewalt, hier ist immer Kampf, die Klagenfurter Rede zur Literatur 2023 von Tanja Maljatschuk, erschienen bei Edition Meerauge.
Vielen Dank.
Dank und viel Kraft.
Danke. Seit 2018 habe ich selbst am Wettlesen um den Bachmann-Preis teilgenommen. Meinen Auftritt wollte ich einer rumänisch-schweizerischen Autorin, Aglaia Veterani, widmen. Aber am Ende habe ich es doch nicht getan, aus der Befürchtung, nicht verstanden zu werden. Veterani hatte an dem Wettbewerb 1999 teilgenommen und ist dabei verrissen worden, fast ausgelacht. Ich würde ihr gerne sagen, wie sehr ich das bedauere, aber sie ist nicht mehr am Leben. In ihrem wunderbar gruseligen Zirkustext, später als Buch unter dem Titel »Warum das Kind in der Polenta kocht«, veröffentlicht, hat sie ihren eigenen Weg zwischen Gewalt und Missbrauch sowie ihre geistige Versehrtheit in ein wildes, surreales Märchen verwandelt. Denn aus der Schlacht gegen jene, die uns vernichten, verschlucken, versklaven, kontrollieren und demütigen wollen, kehren wir immer ein bisschen kaputt zurück. Manche erholen sich davon, manche nicht. Manche, wie Aglaia Veterani, erzählen Märchen und gehen zugrunde. Auf die Frage im Titel ihres Buches hat Veterani eine mögliche Antwort angeboten. Das Kind kocht in der Polenta, weil Gott einen großen Hunger hat. Im Jahr 2023 genügt mir diese Antwort nicht mehr. Der kleinen Tochter meiner Freundin, deren Vater in Bachmut gefallen ist, kann ich nicht sagen, ein hungriger Gott hat deinen Vater geholt. Eine solche Antwort würde sie auch nicht akzeptieren. Seit 1,5 Jahren habe ich den Verdacht, dass die Erwachsenen Märchen nicht für die Kinder, sondern für sich selbst schreiben und erzählen, weil sie hilflos und zerstört mitten in der Realität stehen und nicht mehr wissen, wohin. Auch ich stehe heute hilflos da, der Sprache und der Zukunft beraubt und ein bisschen kaputt. Und das Einzige, was ich weiß, ich möchte kein Futter für irgendwelche Götter mehr sein oder für Dämonen oder gewöhnliche Soziopathen ohne einen Schimmer Empathie. Weder füttern möchte ich sie, noch mich vor ihren fürchten. Ich möchte, dass sie verlieren, sämtliche Sorten von Umbringern, Auslöschern und Gaunern, und dass der Tag endlich komme, wo, ach, Ingeborg, du weißt, was ich meine. Hätte Ingeborg Bachmann doch auch nur gewusst, wie berührend es im Jahr 2023 für eine Slawin war, in einem ihrer letzten Interviews zu lesen, dass sie sich auch zu den Slawen bekannt hat. Ich gehöre dorthin, sagte sie. Ich gehöre zu diesen Leuten. Slawen seien emotiver, sagte sie, was aber nicht bedeutet, sie könnten weniger rational denken. Denn es gehört zusammen und es müsse zusammengehen, die höchste Vernünftigkeit und die Fähigkeit zu fühlen. Denn wer nur ein Hirn habe und kein Herz, sei niemand. In diesem großen slawischen Herz, genauer gesagt in diesem meinem ukrainischen Herz, steckt leider auch viel Angst. Es liegt in der Natur eines seit Ewigkeiten unterdrückten und kolonisierten osteuropäischen Volkes, dessen Sprache vor nicht allzu langer Zeit noch verboten war. Es liegt in der Natur einer Frau, die in durchaus patriarchalen Verhältnissen aufgewachsen ist. Es liegt in der Natur einer politischen Gemeinschaft, die einen Angriffskrieg erleben und für ihre Existenz kämpfen und sterben muss. Dreifach Opfer zu sein, ist für ein Leben womöglich zu viel, aber zu wenig für einen Roman.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.